wir sind da, rufe ich, als die Wimmelbahn hält. Heute sind wir in Sachsen, bei Lutz und Susanne. Zieht euch schnell die Superkräfte-Gummistiefel an. Was sehen wir denn heute? Fragt Wimmelmax. Heute lernen wir etwas über Hühner und Pferde, erkläre ich. Pferde, ruft Wimmelbiene begeistert. Hauptsache, hier gibt es auch leckere Leberwurstbrote, hofft Charlie. In Sachsen werden etwa 1.900.000 Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Etwa 780.700 Hektar werden ackerbaulich bewirtschaftet. Und etwa 210.200 Hektar sind Grünland. Auf ungefähr 10.000 Hektar werden Dauerkulturen wie Obst und sogar Wein angebaut. Lutz und Susanne begrüßen uns schon von Weitem. Schön, dass ihr da seid, sagt Lutz. Ihr könnt gleich mitkommen. Im Hähnchenstall kommen gerade die Neuen an. In dem großen Stall herrscht reges Treiben. Viele Kisten mit Eiern werden hereingefahren und ein lautes Piepen ist zu hören. So laut, dass wir beinahe schreien müssen, um uns verstehen zu können. Aber es ist noch kein einziges Küken zu sehen. Lutz erkennt meine Verwunderung. Die Küken piepen schon in den Eiern, denn sie stehen unmittelbar vor dem Schlüpfen. Dieses Geräusch, auch wenn es wirklich sehr laut ist, hören wir gerne. Denn es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass es den Tieren gut geht. Ich dachte immer, die kleinen Küken werden nach dem Schlüpfen zu den Mastställen transportiert, sage ich erstaunt. Das war auch bis vor einiger Zeit so. Man hat aber festgestellt, dass die jetzige Methode viele Vorteile hat. So sind die Tiere wesentlich entspannter, wenn sie hier schlüpfen und nicht erst verladen, transportiert und wieder abgeladen werden müssen. Das wirkt sich positiv auf ihr Verhalten und die Stimmung im Stall aus. Da geht es schon los. Die ersten Küken picken die Eierschalen auf. Bei der Menge, die wir hier haben, dauert das etwa 48 Stunden, bis alle sich aus ihrer Schale befreit haben. Unmittelbar danach laufen die kleinen Tiere sofort in Richtung Futter und beginnen zu fressen. Bevor wir einstallen, müssen wir erst noch ein paar Vorbereitungen treffen. Die Futter- und Getränkebahnen, die durch die gesamte Länge des Stalles verlaufen, werden über eine Vorrichtung hochgefahren. Der gesamte Stall wird gereinigt, desinfiziert und dann neu eingestreut. Wir haben uns für ein Einstreu aus Torf entschieden. Der ist schön weich, saugfähig und bindet die Flüssigkeit optimal. Es kann auch mit Sägemehl oder anderem Einstreu gearbeitet werden, erklärt Lutz. Dann werden die Futter- und Tränkebahnen wieder heruntergefahren und der Bereich mit schnell verrottbarem Papier ausgelegt. Zum Schluss werden die Wasserleitungen desinfiziert und anschließend mit eingefärbtem Wasser so lange gereinigt, bis nur noch klares Wasser rauskommt. Das ist wichtig, damit sich keine Bakterien und Keime in den Leitungen festsetzen. Um es den Küken leichter zu machen und ihnen so einen perfekten Start ins Leben zu bieten, verteilen wir zunächst das Futter großzügig und machen Haufen, damit es schneller zu finden ist und kein Futterneid unter den Tieren entsteht. Der Stall wird jetzt auf 34 Grad aufgeheizt, damit die Kleinen ein optimales Klima vorfinden. Nach den ersten Fütterungsvorgängen, wenn die Tiere den Weg gefunden haben, wird das Futter in lange Bahnen, die sogenannten Futterbahnen, geleitet. Sie bekommen überwiegend Getreide, das wir hier auf dem Betrieb selbst anbauen. Außerdem kriegen sie ein Mineralfutter mit wichtigen Nährstoffen und Proteinen. Das Futter wird dem Alter entsprechend angepasst, damit die Tiere jederzeit eine bedarfsgerechte Ernährung bekommen. Der Stall wird nach und nach auf konstante 20 Grad temperiert. Damit unseren Hähnchen nicht langweilig wird, sind im Stall viele Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können. Es gibt Picksteine, Halterungen, in denen Maiskolben zum Picken hängen und auch die Pappe der Eiertransportbehälter sowie Strohbunde sind optimales Beschäftigungsmaterial, sagt Lutz. Wie lange bleiben die Hähnchen denn hier im Stall, frage ich. Insgesamt bleiben sie etwa 42 Tage hier, antwortet Lutz. Um sie stressfrei und in Ruhe verladen zu können, wird der Stall mit einem blauen Licht ausgeleuchtet, das beruhigend auf die Tiere wirkt. Mitarbeiter setzen sie in Transportkörbe, in denen ausreichend Platz- und Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist. Die Körbe werden im klimatisierten Transporter gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert. Die meisten Betriebe arbeiten mittlerweile nach Tierwohlrichtlinien. Das heißt, die Menge der eingestallten Tiere wird reduziert. Die Futterkomponenten, die Temperatur, eventuell kranke oder verendete Tiere und natürlich die Gabe von Medikamenten wird nicht nur kontrolliert, sondern auch dokumentiert und ist lückenlos nachvollziehbar. Die genau definierten und strengen Auflagen werden regelmäßig und auch ohne Ankündigung kontrolliert, erklärt Lutz. Es wird ja immer erzählt, dass Hähnchenfleisch mit Antibiotika belastet ist, frage ich vorsichtig. Eine Antibiotikaprophylaxe wird in allen Bereichen der Mast in Deutschland nicht mehr gemacht. Wenn die Tiere krank werden, muss ich zuerst den Tierarzt anrufen, der sie untersucht und eine Diagnose stellt. Sollte eine Behandlung mit Antibiotika nötig sein, bekomme ich genau die entsprechende Menge verschrieben. Vorräte habe ich hier nicht und Tiere, die behandelt wurden, dürfen auch nicht unmittelbar ausgestallt werden, sodass Rückstände im Fleisch hier gar nicht möglich sind. Du hast ja noch mehr Hühner, stelle ich fest, als wir wieder aus dem Stall hinausgehen. Ist das ein Hühnerwohnwagen? So ähnlich, bestätigt Lutz. Das ist unser Hühnermobil. Hier haben wir einige Legehennen. Die Eier vermarkten wir direkt. Das funktioniert prima. Es gibt immer mehr Leute, die regionale Lebensmittel schätzen. Das Hühnermobil ist eine großartige Sache. Es ist eingerichtet wie ein kleiner Hühnerstall. Die Tiere haben ihr Nest und die Eier werden über ein Transportband befördert, sodass ich sie an der Klappe, die du an der Seite des Wagens siehst, einsammeln kann. Von dort kommen sie direkt an meinen Eierstand. Noch frischer geht es nicht. Die Hühner können den ganzen Tag draußen picken und scharren und wenn die Fläche sich wieder erholen muss, kann ich das Hühnermobil umsetzen. Die Hühnermobile findet man immer häufiger, aber sie sind nur für eine kleine Anzahl Hennen. Für Betriebe, deren Schwerpunkt die Eierproduktion ist, sind sie zu klein. Ich finde, dass Pferde wunderschön sind, aber Respekt habe ich trotzdem vor ihnen, erzähle ich Susanne, die ich am Pferdestall finde. Welche Rasse züchtet ihr denn hier? Wir halten hier das sächsisch-thüringische Warmblut. Diese Rasse erreicht eine durchschnittliche Höhe von etwa 165 cm und wird als schweres Warmblut bezeichnet, erklärt sie mir. Hier in Sachsen sind die Pferdezucht und die Pferdehaltung mindestens so präsent wie bei euch in Niedersachsen, zwinkert sie mir zu. Außer dem sächsisch-thüringischen Warmblut werden hier das sächsische Kaltblut sowie verschiedene Ponyrassen gezüchtet. In Moritzburg befindet sich das Landesgestüt der Länder Sachsen und Thüringen. Hier finden Leistungsprüfungen, Turniere und die alljährlichen Moritzburger Championatstage statt. Ein Höhepunkt des sächsischen Pferdejahres ist die Moritzburger Hengstparade, die alljährlich an drei aufeinanderfolgenden Septemberwochenenden veranstaltet wird und Zuschauer aus aller Welt anzieht. Wir haben aber nicht nur die Zucht, sondern vermieten auch einige Boxen und Pferdebesitzer, die zu Hause keinen Platz für ihre Tiere haben. Das sind unsere Einstaller. Gegen eine monatliche Miete bekommt das Pferd Futter, Stroh für die Einstreu und einen Wiesenplatz. Die Nutzung von Reithalle, Reitplätzen und Stallzubehör sind inbegriffen. Wir haben den Pferdestall so gebaut, dass wir mit unserem Hoflader die Boxen misten können. So brauchen sich die Einstaller darum nicht zu kümmern, erklärt Susanne. Angenehmer Luxus für die Pferdebesitzer, sage ich. Während ich vorsichtig den Kopf eines großen Braunen streichele, der friedlich sein Heu frisst, erzählt Susanne, man sagt, Pferde seien die besten Therapeuten. Und das stimmt. Gerade Kinder, die mit Pferden umgehen, lernen schon früh Verantwortung zu übernehmen. Und unter Anleitung erfahrener Reitlehrer oder Pferdepfleger begreifen sie spielerisch, wie wichtig Disziplin im Umgang mit Pferden ist. Natürlich gehört zum Umgang mit den Pferden mehr dazu als nur das Reiten. Und Kinder begreifen schnell, was wichtig ist, damit es dem Freund Pferd gut geht. Das therapeutische Reiten, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt und immer weiter ausgebaut wird, ist ein wichtiges und erfolgreiches Instrument bei der Behandlung von behinderten oder entwicklungsverzögerten Kindern. Aber auch Erwachsene profitieren. Pferde sind sehr menschenbezogen und mögen Streichel- und Pflegeeinheiten. Und so mancher findet in der Nähe von Pferden Ruhe und eine Auszeit vom oft allzu hektischen Alltag. Gebt ihr denn auch Reitunterricht, frage ich Susanne. Ja, Reit- und auch Voltigierunterricht. Komm mit, sagt Lutz. Ich zeig dir jetzt mal, wie wir das Futter für unsere Tiere ernten. Wir bauen hier das Getreide für die Hähnchen und Hühner und auch die Pferde selbst an. Auf dem Feld hinter dem Hof wird gerade der Hafer gedroschen. Ein Mähdrescher ist im Einsatz. Dieser nimmt mit dem Schneidwerk das Getreide auf und trennt die Körner vom Halm. Diesen Vorgang nennt man Dreschen. Die Körner werden im Korntank der Maschine gesammelt. Das Stroh wird gehäckselt und fällt hinten aus der Maschine wieder aufs Feld. Nach der Ernte wird es eingearbeitet und versorgt den Boden so mit natürlichen Nährstoffen. Haferstroh eignet sich nicht zur Einstreu, dagegen wird Weizenstroh nicht gehäckselt, sondern in große Ballen gepresst und für die Einstreu im Pferdestall verwandt, erklärt Lutz. Warum blinkt denn bei dem Mähdrescher jetzt die Rundumleuchte, frage ich interessiert. Wenn der Korntank des Mähdreschers zu 75% voll ist, leuchtet die Rundumleuchte in der Kabine der Maschine auf. Das ist das Zeichen für den Treckerfahrer, loszufahren. Er fährt neben den Mähdrescher, dessen Korntank bis dahin voll ist. Das Blasrohr wird ausgefahren und der Korntank während der Fahrt auf den Anhänger entleert. Ist der Anhänger voll, wird er zum Hof gefahren, abgeladen und kommt dann zügig wieder zurück, um die nächste Ladung aufzunehmen, erklärt Lutz. So geht es, bis das Feld abgedroschen ist. Hafer wird in Sachsen wieder vermehrt angebaut, weil er mit kühleren Standorten gut klarkommt. Er dient als Zusatzfutter für Pferde, die regelmäßig trainiert werden und Energie brauchen. In der weiterverarbeiteten Form kennen wir Hafer als Haferflocken, Schmelzflocken und Haferkleie. In der veganen Ernährung ist Hafer als Milch- oder Sahnealternative bekannt. Hafer bildet im Gegensatz zu allen anderen bekannten Getreidesorten keine Ähre, sondern eine Rispe als Fruchtstand. Eigentlich gehört er zur Pflanzengattung der Süßgräser, wird aber hier in der Form des Saathafers als Getreide angebaut. Machst du das Heu für die Pferde auch selbst, frage ich Lutz. Ja, im Frühjahr werden die Weiden gemäht. Das Heu wird, genau wie das Stroh, in große Rund- und Quaderballen gepresst. Hier füttern wir den Pferden Heulage. Das ist Heu, das nicht ganz trocken ist. Es wird fest in eine Folie gewickelt, damit es nicht schlecht wird. Die Pferde mögen es so lieber und es ist nahrhafter. Was fährt da hinten für ein Anhänger, frage ich. Lutz erklärt, das ist eine Aktion. Er fährt durch alle Bundesländer. Mit dem wollen sich die Landwirte bei allen Verbrauchern, die die regionale Landwirtschaft unterstützen, bedanken. Der Erlös aus dieser Danketour wird an Ärzte ohne Grenzen gespendet. Eine großartige Idee, denke ich. Ich schaue auf die Uhr. Die Zeit hier in Sachsen ist wie im Flug vergangen. Max Biene, rufe ich. Da kommen sie schon angerannt. Wo fahren wir denn als nächstes hin, Onkel Ralf? Jetzt geht's nach Thüringen, sage ich. Ich kann euch versprechen, dass wir dort ganz viele interessante Tiere treffen werden.